zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 160 von Distanz und Gloria. Es ist Mittwoch, 11.09 Uhr und für euch melden sich natürlich einmal mehr der Herr Stett, wenn ich das richtig sehe, aus Australien, hätte ich fast gesagt, aus Österreich, denn er ist in einem Hotelzimmer, und der Herr Polos aus seinem sehr eigensten Schlafzimmer. So ist das, wir podcasten, wir sind wieder da, es ist Mittwoch, der 1. Mai, es ist Feiertag, ja, natürlich werden wir dem Anlass entsprechend eine feierliche Folge Distanz und Gloria in die Mikrofone löffeln. Ich grüße den Herrn Stett und frage ihn gleichermaßen, wie es ihm geht. So spreche er.
Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe, dass man mich gut verstehen kann heute. Es ist ein ganz besonderer Tag, weil ich nämlich heute ein anderes Aufnahmegerät verwende als sonst. Also das werden wir merken. Ich habe extra einen Soundcheck gemacht vorher, den man eigentlich auch mal so bonusmäßig in irgendwelche Folgen mit reinschneiden müsste. Also so à la so, dabei man dann sehr, sehr gut erkennen kann, ob ich wirklich so schlecht klinge. Und wenn es schlecht genug ist, dann weiß ich, dass der Soundcheck gut ist.
Wenn du schlecht genug klingst, weißt du, dass es gut genug für Distanz und Gloria ist.
Ganz genau. Ja.
Du, das ist schön zu hören, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Das Wetter spielt mit. Das ist eine wahre Freude. Es ist sonnig, es ist warm. Das ist ja genau das, was es braucht. Am Freitag ist A Cappella Festival. Auch das steht vor der Tür. Da haben wir extrem Bock. Da proben wir gerade, laufen gerade noch das letzte ein oder andere Pläsierchen raus. Nee, wie sagt man? Blessuren, nicht Pläsierchen. Pläsierchen ist was anderes. Die ein oder andere Blessur wird noch ausgelaufen. Und dann wird am Freitag... verschlucke ich mich gleich, dann wird am Freitag hoffentlich in einem gemessenen Rahmen das A Cappella Festival übelst eröffnet. So ist das. Dementsprechend, ich bin auch gut drauf, mir geht's fantastisch gerade, bin zu Hause. Ich hatte auch eine wunderbare Begegnung der Woche mit einem sehr netten Herrn, der den meisten Dugis jede Woche aufs Ohr spricht. Das wisst ihr noch nicht, aber das oder beziehungsweise über den haben wir lange nicht mehr gesprochen, werde ich aber hier wieder noch tun. Denn wir waren bei der A Cappella-Woche Hannover mit Amakord und hatten dort ein sehr schönes Konzert, haben dort die A Cappella-Woche eröffnet. Was viele nicht wissen, die A Cappella-Woche hat ihre Inspiration ja im Leipziger Musik, also A Cappella-Festival gefunden. Damals noch, Mahlzeit, Herr Stett benießt, damals Danke. Noch durch das Hannoveraner Ensemble-Modell Andante, die also hier einmal beim Festival eingeladen waren. Und dieses Konzept dann mit nach Hannover genommen haben. So ist das. Manchmal befruchten sich die guten Dinge gegenseitig. Da ist Kontext key bei dem Satz. Aber egal. Genau, so ist das. Deswegen viele schöne Dinge. Begegnung der Woche war, ihr habt ihn bestimmt schon erkannt, an der Beschreibung Arndt Schmöhle. Ich habe mich sehr gefreut, ihn mal wieder zu sehen.
Das ist aber schön.
Kurz geschnackt. Er war auch sehr überrascht, dass er wirklich erkannt wurde beim Intro-Sprechen, aber genau so ist es. Ihr seid einfach gut, ihr habt ein gutes Ohr. Das spricht ja schon dafür, dass ihr Distanz und Gloria hört, nicht wahr? So, jetzt haben wir viel erzählt. Also wie gesagt, meine Woche war sehr schön. Stett, hoffentlich hast du Ähnliches zu berichten. Erzähl doch mal. Was macht der Simulator, meine ich?
Ja, das geht leider erst, oder was heißt leider, es geht erst am 14. Mai habe ich den ersten Simulator. Bis dahin ist erstmal, wie beim letzten Mal auch, relativ viel Theorie, was noch geklickt werden muss. Das sind so Web-based Trainings größtenteils. Es gibt auch zwei sogenannte Classroom-Trainings, wo man typenspezifisch noch ein paar Sachen lernt. Und das, was man jetzt sozusagen nicht nur online rüberbringen kann, wo man einfach ein bisschen Frage-Antwort braucht. Ja, und das ist jetzt alles im Mai. Und ich habe so ein bisschen über meinen Juno-Plan, also Juni, schon drüber gucken können. Es ist noch nichts Offizielles, aber man sieht, es wird anstrengend. wer hätte das gedacht?
Ja, so ein Zufall.
Ja, genau. Auch viel nachts und so. Aber am Ende ist das eben so. Das gehört dazu, wenn man nur ein Type-Rating macht, so eine Umschulung. Das ist eben immer ein bisschen anstrengend. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich da einen entsprechenden familiären Rückhalt habe. Und da kann ich wirklich gar nicht genug Danke sagen dafür. Ich habe tatsächlich noch ein paar Leute gewinnen können, die jetzt auch uns zuhören, hier aus meinem Kurs. So nach dem Motto, was, du hast einen Podcast, warum sagst du das erst jetzt?
Das ist doch faszinierend. Ich habe das Gefühl, so einmal alle 4-5 Wochen gibt es genau diesen Satz, hä, was, ihr habt einen Podcast? Ja. Ja, aber ist mir neulich auch wieder untergekommen, diese Reaktion.
Und für diese Menschen möchte ich noch ganz kurz nochmal erwähnen, warum du Städt zu mir sagst.
Ach so, ja, vielleicht ist das sinnvoll.
Weil die wenigsten fangen ja dann 2020 im Dezember mit Folge 1 an. Ja. Also es ist wie folgt, es ist mein Spitzname offensichtlich. Ich heiße ja Sattler mit Nachnamen und es begab sich, dass man mich Sättel nannte. Sehr einfallsreich. Und dann nannte man mich eines Tages aufgrund einer Busfahrt Sättelstedt. Warum? Weil es auch auf der A4 in Deutschland, A5, A4, eine Abfahrt gibt, die Sättelstedt heißt. Und irgendwann, ne, man kann sich denken, ging das dann weiter, dass man mich abkürzend Städt nannte.
Dazu muss man ja sagen, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dass vom ehemaligen Thomas-Kantor Georg Christoph Willer die Prämisse galt, ein Spitzname hat kürzer zu sein als der Name. Und da Herr Städt mit Nachnamen ja Sattler heißt und Sättelstedt ja keine Verkürzung ist, hat sich das dann irgendwann so eingespielt, dass wir also seinen Spitznamen auf Städt eingedampft haben.
Ja, und das gibt aber tatsächlich nur einen bestimmten Kreis, der das macht, weil ich mich mit diesem Namen nicht vorstelle. Nicht, weil ihm er nicht gefällt oder so, sondern weil ich nicht drauf komme. Ich stelle mich mit Julius vor. Und es gibt aber trotzdem Leute, die mich Städt nennen, obwohl ich mich bei denen nicht mit diesem Namen vorgestellt habe. Es gibt genau keine Person, bei der ich mich mit diesem Namen vorgestellt habe, aber manche machen es trotzdem, weil sie vorher über mich gehört haben von Leuten, die mich so nennen.
Oder
das finde ich immer super witzig. Oder diesen Podcast gehört haben, genau.
So ist das.
Und zu einer dieser Personen fahren wir heute Nachmittag grillen. Deshalb danke ich dir, dass wir das ein bisschen vorlegen konnten heute. Wir haben nämlich eigentlich genau in dieser Zeit aufnehmen wollten, aber super, dass es geklappt hat. Und was diese Person ja jetzt natürlich noch nicht weiß, weil wir jetzt darüber reden, ist, dass diese Person sehr, sehr gerne Red Bull trinkt. Und hier, wir sind ja hier in dem Land der Red Buller, ne, in Österreich. Und deshalb haben wir uns dazu entschieden, ein 24er-Pack davon mitzubringen.
Oh, da kommen irgendwie Erinnerungen hoch, Herr Städt, an diese Paletten.
Genau. Ja. Wir haben, was Robert gerade meint, ist, wir haben mal in Mutschen in Sachsen einen Auftritt gehabt. Und es war dort ein Vertreter von so
Effekt.
Getränke, Advertising. Also nicht nur Effekt, sondern auch von verschiedenen anderen. Ja. Und eben diese, wir haben dann eben so 2-3 Paletten von Effekt Energy Drink bekommen.
Wir haben, glaube ich, in einem unbedachten Moment geäußert, als wir uns dann im Nachgang des Auftritts mit ihm unterhalten haben, in einem unbedachten Moment geäußert, dass wir immer ganz gerne auch mal so Energy Drinks trinken. Was damals, also ich glaube, das ist so, durch diese Phase geht irgendwie jeder mal kurzfristig.
Oder langfristig.
Oder langfristig. Ich zum Glück kurzfristig. Das ist, glaube ich, auf Dauer auch nicht so gesund. Und er sagte, Mensch, was? Ja, hier, Energy Drinks, kommt mal mit. Ich habe da zufällig noch eine Palette. Und hat uns also so eine Palette von diesem Zeug mitgegeben, die dann in der Präfektur, also dem Zimmer der Präfekten, versauerte. Bis der Herr Polos irgendwann eines Nachts einen Hieper bekam und eine halbe Palette davon getrunken hat und dann angefangen hat, tote Menschen zu sehen. Das hat es mir ein bisschen abgewöhnt. Seitdem trinke ich so einen Kram eigentlich nicht mehr.
Das Problem ist, mir schmeckt das sehr, sehr lecker.
Ja, es ist mir auch, aber es sind halt auch 10 Tonnen Zucker drin.
Ja, es gibt es mittlerweile auch zuckerfrei. Ja.
Aber selbst dann schmeckt es noch quietschesüß.
Ja, ist doch geil.
Ja.
Ja, jedenfalls bin ich gespannt, was er dazu sagt. Vor allem dann, wenn er das jetzt hier gehört hat. Dann.
Das ist aber spannend. Ist das eine Person, die ich auch kenne?
Nee.
Okay, gut. Weil,
das würde mich sehr wundern.
Weil ich gerade in meinem persönlichen kopfinternen Facebook gekramt habe, in meinem Gesichtsbuch, und tatsächlich auf jemanden gestoßen bin, von dem ich weiß, dass er so eine krasse, sich so krass zu solchen Energy Drinks hingezogen fühlt.
Nee. Ja. Nein, die Person kennst du, glaube ich, nicht. Aber was auch interessant ist, wir haben darüber sehr viel gesprochen in den letzten Wochen, was Kaffee bzw. überhaupt Koffeinkonsum und andere aufputschende Mittel betrifft, die illegal sind, im fliegerischen Kontext. Mhm. Natürlich wurde auch gesagt, dass man das jetzt nicht übertreiben soll. Ja, weil es am Ende doch zu einer Ermüdung des Körpers führt irgendwann.
Naja,
lieber schlafen.
Aber das stelle ich mir tatsächlich
Kaffee trinken
interessant vor. Zeit. Genau, wie viel Kaffee, also was ist denn, sagen wir mal, die moderate Dosis für euch? Ihr seid ja dann doch auch viel zu Zeiten unterwegs, wo man eigentlich jetzt nicht unterwegs sein sollte, so rein biorhythmisch. Gibt es da irgendwie eine Faustregel oder empfehlen die euch irgendwas oder lassen die euch das komplett frei und sagen, übertreibt es einfach nicht?
Es gab mal Faustregeln, die ich auch lernen musste für die Prüfung beim Luftfahrtbundesamt, die ich aber vergessen habe, weil mittlerweile sagt man, dass jeder weiß, was für einen selber zu viel ist oder nicht. Also man muss eben selber gucken, wie viel trinke ich eigentlich Kaffee. Wenn ich morgens schon eine Dreiviertel Liter trinke und dann tagsüber wieder 10 Tassen, dann ist es schon eigentlich viel. Ja.
Ich glaube,
also es ist aber zum Beispiel für jemanden, der nie Kaffee trinkt, sind 2 Tassen sehr viel.
Das ist jetzt nicht verbrieft.
Ja.
Aber ich dachte mal gelesen, oder hat mir das meine Kardiologin erzählt? Ich
weiß 5-6 Tassen.
Ja, ich glaube, mehr als 6 Tassen am Tag sollte man auf keinen Fall
trinken. Genau. Ja. Richtig, aber das ist auch von Person zu Person sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt Blutdruck habe zum Beispiel, gut, das hat man im Cockpit weniger, dass Leute Blutdruck haben, aber dann sind 5-6 Tassen eher viel.
Nee, ich kann, also ja. wenn ich nur an 6 Tassen denke, kriege ich ja Herzrasen. Das ist ja Wahnsinn.
Genau.
Also das,
richtig. Oder auch die Uhrzeit, wann man das macht. Also,
ich glaube, das meiste, was ich mal am Tag getrunken habe, waren so 3 oder 4 Espressi.
Ja.
Das habe ich aber drastisch reduziert. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe letztes Jahr auch einen Koffeinentzug gemacht, habe dann zeitlang gar keinen Kaffee getrunken. Doch, ich glaube, das habe ich mal angerissen.
Doch, hast gesagt, dann hast du Kopfschmerzen gehabt bis zum Umfallen.
Genau, und so, hab 2 Wochen miese Entziehungssymptome gehabt und habe mich gewundert, wo es herkommt, bis ich mir dann irgendwann erschlossen habe, es muss vom Kaffeekonsum, von nicht mehr stattfindenden herrühren. Und man mag es nicht glauben, aber ich trinke ab und zu nur ganz selten. Heute zum Beispiel war gerade mal wieder so ein Tag, jetzt mal noch ein Espresso. Aber wenn man kein Koffein trinkt, man fühlt sich wacher. Es ist irritierend, aber es ist so. Ich versuche, wenn überhaupt, dann mal einen Grüntee, also so ein bisschen Tein zu nehmen. Das ist auch nicht ganz so stark. Hilft aber genauso und ist auch deutlich verträglicher für den Körper, habe ich zumindest das Gefühl. Ja, so ist das. Also es hat mir nicht geschadet, auf den Kaffee zu verzichten. Das ist übrigens auch
das was, ist doch gut.
Was vielleicht gesellschaftlich auch ein spannendes Thema ist. Könnte es mir besser gehen, wenn ich auf Dinge verzichte? Ich stolper nur immer wieder drüber, weil eines der Lieblingsthemen in der konservativen Politik ist ja, auf den Grünen rumzuhacken als Verbotspartei. Wo ich in einem freien Land durchaus bis zu einem bestimmten Punkt mitgehe, dass man nicht alles reglementieren sollte. Man kann aber, wenn solche Verbote im Raum stehen, durchaus mal hinterfragen, brauchst die und wenn nein, warum nicht und wenn ja, vielleicht warum doch? Ja.
Beziehungsweise ob man für sich selber aus einer Verbotsidee einen Verzicht machen kann, will, möchte, ob es möglich ist. Also ich würde es jetzt nicht auch politisch sehen, aber es ist tatsächlich auch interessant zu sehen, was ich habe ein bisschen weniger Zucker esse ich jetzt insgesamt, tut mir sehr, sehr gut. Das hat 2 Wochen wirklich was unangenehm und dann geht's irgendwann und man fühlt sich gut.
Das finde ich, das habe ich auch schon ab und zu mal gemacht, einfach so ein Zuckerverzichten zeitlang. Das finde ich auch
nicht verzichten komplett,
was man,
einfach weniger.
Wenn ich sowas mache, mache ich das meistens richtig, weil ansonsten wurschtelt man sich dann doch irgendwie wieder so in seine alten Gewohnheiten. Also ich brauche das dann auf null, sonst funktioniert das nicht, ist meine Erfahrung der letzten Jahre. Und es geht ja auch nicht darum, dass man das ein Leben lang verzichtet, aber wenn man zum Beispiel immer mal so eine Zeit einstreut, wo man das mal macht, Zucker reduzieren oder eben ganz weglassen, dann stellt man erstmal fest, wie süß zum Beispiel so Getränke sind. Also wie extrem gesüßt, und da sprechen wir jetzt nicht über die Standardgetränke, so Fanta, Cola etc., die natürlich mit Zucker vollgeblasen sind, sondern da geht es auch um ganz normale Sachen wie Apfelschorle oder sowas, was ja per se erstmal gesünder sein soll. Aber man stellt dann erstmal fest, wie süß oder eben Kuchen oder sowas, wie extrem gezuckert das heutzutage ist. Und das lässt mich dann wiederum dann doch ein bisschen daran zweifeln, wie gut das eigentlich ist, was wir uns dazu führen.
Ja, ich finde insofern auch interessant, nochmal um auf den Kaffee zurückzukommen, auch in welchen Tageszeiten ich bestimmte Dinge als süß empfinde. Ich habe gestern Abend eine Flasche Almdudler gekauft, ja. Zuckerfrei, ich liebe das, ja. Ich mag mittlerweile auch den Zuckerfrei-Geschmack irgendwie mehr als den von richtigen Zucker, keine Ahnung, bescheuert, aber ja. Und gestern Abend habe ich gedacht, das könnte ein süßer sein. Und heute früh, nach dem Frühstück, nehme ich einen Schluck davon und denke mir so,
das ist aber süß. Ich würde die Folge gerne so nennen, wenn ich nur wüsste, wie man es schreibt. Ja, also nee, ich weiß gar nicht, die Almdudler-Geschichte habe ich bestimmt auch schon mal irgendwann in 160 Folgen hier fallen lassen. Ich war auch großer Fan davon, auf einer Rüstzeit, ich weiß nicht, ob du da mit warst zufällig, da waren wir wandern in den Bergen von Österreich.
Ich bin ja nicht in der Kirche.
Das macht ja nichts, die Rüstzeiten, die Thomaner-Rüstzeiten waren ja auch immer für alle geöffnet. Und damals war das so, dass wir immer so Verpflegungspakete gekriegt haben für die Tagesausflüge, also wir waren dann meistens wandern. Da öffnet Herr Stett gleich mal seine Almdudlerflasche. Und da war immer Almdudler drin. Und irgendwie fand ich das immer ganz lecker und habe das auch immer getrunken. Und irgendwann, wie das dann manchmal so ist bei mir, habe ich dann gedacht, dann kaufst du dir mal 1,5 Liter Almdudler. Und das war ein Fehler, das hätte ich lassen sollen. Weil das wurde dann einfach nur noch eklig. Vor allem wurde das dann so über den Tag irgendwann warm. Und seitdem kann ich das, ich kann das nicht mehr sehen, das Zeug. Also manchmal ist es so. Ja, genau. Also die Frage ist ja, es gibt ja nicht umsonst so Sprüche wie weniger ist mehr. Wobei meine Sprecherziehungslehrerin, liebe Grüße an der Stelle, sollte sie uns aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen
jetzt mein zuhören, Gott,
ja,
die?
Ja, früher immer gesagt hat, Dezenz ist Schwäche.
Kannst du es bitte in ihrer Tonlage sagen?
Robert, Dezenz ist Schwäche. So ungefähr kam das dann. Was ich auf der Bühne mit Abstrichen sogar unterschreiben würde, im Leben allerdings nicht. Im Leben ist Dezenz oft etwas, was einen weiterbringt. Also braucht man ja bloß zu übertragen ins Zwischenmenschliche. In seltensten Fällen kommt man ans Ziel, wenn man irgendwelche Leute wahllos anschreit oder so, nur weil man es gerade seinen Willen nicht bekommen hat. Ein Beispiel. Ja, also da gibt es ja genügend Dinge, die das belegen. So ist es. Trieb mich nur um, weil ich auch, also ich schaue in letzter Zeit auch immer mal so Politikrunden, wo man sagen muss, die Debattenkultur in Deutschland ist tatsächlich im Moment nicht wahnsinnig auf dem Hoch. Das hat dann doch oft was von Tribunal und die, also so schlecht man vielleicht eine Position eines Gegenübers findet, sich gegenseitig ausreden zu lassen und dann zu versuchen, sachlich mit Fakten den anderen zu widerlegen, das ist irgendwie in einer oftmals sehr aufgeheizten Stimmung nur sehr schwierig möglich, weil natürlich die Betreffenden, und ich glaube, ich muss jetzt hier keine Parteinamen nennen, sich alle möglichen Mühe geben, zu polemisieren, auch zu provozieren. Da kann ich es durchaus auch nachvollziehen, dass es da schwerfällt, ruhig zu bleiben. Aber es tut diesen Leuten deutlich mehr weh, wenn man sie mit sachlichen Argumenten, die den Fakten und der Faktenlage entsprechen, widerlegen, als wenn man ihnen da auf den Leim geht, indem man emotionalisiert reagiert, glaube ich. Also ich denke, dass, was das angeht, auch oftmals die Talkmaster und TalkmasterInnen nicht glücklich aussehen, weil sie sich dann oft so vorwerfen lassen müssen, dass es so aussieht, als hätten sie ihren Punkt schon vorher, ihren persönlichen. Und das ist aber eine spannende Frage, die kann ich an dich mal weiterreichen. Wenn du jemanden hast, der als Talkmaster oder als Moderator eine Sendung moderiert, darf der, das ist ein bisschen die Gretchenfrage, die mich auch beim Evangelisten oft umtreibt, darf der eine persönliche Meinung haben in dem Moment oder ist der eigentlich als neutrales Wesen eigentlich dazu angehalten, möglichst objektiv zu bleiben und die Debatte zu führen? Also zu führen im Sinne von wirklich den jeweiligen Leuten die Möglichkeit geben, ihre Standpunkte zu äußern, ohne sie zu werten. Wie siehst du das?
Die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie gestellt.
Ich kam jetzt gerade.
Innerhalb der Kürze der Zeit mir zu überlegen, was ich dazu sagen kann. Es kommt darauf an, um welches Thema es geht. Wenn es um ein Thema geht, was ohnehin polemisierend ist und wo es um Ideologien geht, also um eine Einstellung gegenüber verschiedenen Dingen, Menschen, und wo auf dem Spiel steht, wo auch Menschenrechte und dergleichen auf dem Spiel stehen oder an eine Interpretation in Richtung Verfassung, Grundgesetz, eine Auslegungssache oder wo es darum geht, ob Minderheiten oder andere diskriminiert werden oder nicht, wo es quasi auch um moralische Sachen geht. So kann man es zusammenfassen, ethische und moralische Dinge. ist es aus meiner Sicht in Ordnung, wenn ein Moderator ist in dem Sinne ja genau kein Moderator, sondern ein Showmaster. Weil ein Moderator in dem Sinne ist ja was anderes, da komme ich auch gleich dazu. Finde ich es in Ordnung, wenn ein Showmaster eine Meinung hat. Es ist auch okay, wenn er sie vertritt, aber er hat ja die andere Meinung oder die Person mit einer anderen Meinung eingeladen, um eben darüber zu diskutieren. Und wenn ich selber mit jemandem anderen über etwas diskutiere, solche Themen, dann habe ich auch eine Meinung. Ich möchte aber trotzdem gerne wissen, warum die andere Person mit der anderen Meinung so denkt, wie sie denkt. Ich werde ihr aber auch sagen, warum ich so denke, wie ich denke. Und es ist auch in einer Show aus diesem Sinne, also was das betrifft, in Ordnung. Wenn es jetzt um Sachen gibt, wo offensichtlich Dinge aus wissenschaftlicher Sicht besprochen werden, wo man unterschiedlicher Meinung ist, weil man unterschiedliche Fakten hat, die der ein oder andere nicht haben, dann sollte man hergehen und sagen, wir hören alles und treffen gemeinsam eine Entscheidung, beziehungsweise wir haben hier alles vorgebracht. Aber Fakten, wenn quasi die Faktenlage klar ist und es um politische und ethische Dinge geht, ist das was anderes. Letzter Punkt, Moderation. Eine echte Moderation ist ja, wenn man zwei Parteien, also eine außenstehende Partei, zwei Parteien in einem Konflikt zusammenbringt, mit dem Ziel, einen Konflikt beizulegen. Und dieses Ziel hat so eine Show nicht.
Ja, Moment, du sprichst gerade von Mediation, oder?
Das Moderation, Mediation kann man, also, sind abzugrenzen, aber auch eine Moderation ist so etwas. Wobei einer Mediation ist es so, dass man quasi von A zu Mediator geht, Mediator zu B. B zu Mediator, Mediator zu B, zu A. Und bei einer Moderation ist, dass da reden A und B miteinander und Moderator ist in der Mitte, greift nur ein, wenn es Hilfe benötigt wird.
Also ich kann die Punkte nachvollziehen. Also ich würde auch bei vielen, also sagt mein Herz ja, würde ich auch so sehen. Wenn ich aber diese Talkshows so sehe, bin ich halt oft der Meinung, weil du gerade sagst, wenn ich mir die einlade, meistens werden die ja eingeladen mit Experten also es werden ja meistens Experten in diesem Gebiet eingeladen. Und eigentlich spielen die ja mehr oder weniger moderiertes Ping-Pong, argumentatives. Von daher, weil eben jetzt auch gerade sich so bei, offenbar, also wenn man sich zum Beispiel die Kommentarspalten durchliest, was man ja sowieso nie machen sollte, aber wenn man da geht, da sind die Vorwürfe eigentlich immer dieselben. Die Moderatoren sind voreingenommen, es gibt zu wenig Redezeit für die, es ist immer so ein Tribunal, weil halt vier gegen einen argumentieren, wobei man aber da auch fragen müsste, warum ist es denn so, dass vier für die einen eine Sache sind und der eine für die andere, aber gut, das setzt halt wieder Reflexion voraus. Ich glaube, dass es wahrscheinlich mehr Eindruck machen würde, wenn man geführt, also moderiert, die Experten diskutieren ließe und eben neutral bliebe als Moderator, Moderatorin oder was auch immer. Ich denke, dass das bei dem Publikum möglicherweise einen besseren Halt finden würde, als wenn die das Gefühl haben, es ist im Prinzip alles schon gefärbt in die eine oder andere Richtung und es geht eigentlich nur darum, den anderen öffentlich bloßzustellen.
Ja, bist du soweit?
Ja, ich denke gerade live, deswegen dauert es manchmal ein bisschen länger.
Okay, also es ist so, dass ich dir zustimme, es ist aber nicht so. Es ist ja eine Show und es ist keine öffentliche Diskussion. Und es gibt ja einen Grund, warum es diese Shows gibt und die Shows gibt es für die Quoten. Und es ist scheinbar besser, kommt scheinbar besser an, wenn es keine geführte wenn es keine moderierte Diskussion ist, weil moderierte Diskussionen finden ja anderweitig, woanders statt. In Parlamenten und so weiter, wo die Sachen dann wirklich tatsächlich entschieden werden. Es ist in dem Fall ein Meinungsaustausch, ein öffentlicher, wo eigentlich auch schon klar ist, was die Leute denken. Es geht halt nur darum, zu sehen, wie sie sich gegenseitig halt streiten.
Ja. Na gut.
Also das ist, deshalb, ich schaue tatsächlich auch Talkshows nicht. Also
ich bin da auch.
Es bereitet mir Unbehagen, es bereitet mir echt Unbehagen.
Ja, ich finde es eigentlich sehr spannend, weil es gibt dann doch immer wieder Punkte, wo man sagt, also ich freue mich ja an sowas, ich freue mich ja auch an Debatten. Ich hatte zum Beispiel neulich wieder den Fall, da hätte ich gerne diskutiert, hatte aber selber zu wenig Fakten parat und dann bin ich auch jemand, der sagt, da kann ich jetzt nichts zu sagen, das muss ich erst prüfen. Das wirkt dann immer so wie, ich verliere die Debatte. Ich finde aber eigentlich, dass das der sauberste Weg ist, weil mit irgendwelchem Halbwissen zu argumentieren, ist dann für mich nicht die richtige Lösung, weil es geht nicht darum, dass ich Recht habe, sondern es geht darum, dass man vielleicht Fakten austauscht und am Ende einen Konsens findet oder eben im Dissens sagt, okay, let's agree to disagree, da werden wir uns nicht einig. Das setzt aber eben voraus, dass beide möglichst ähnliches Wissen um das jeweilige Thema haben.
Nicht nur ähnliches Wissen, es geht auch darum, dass beide an einer Lösung interessiert sind. Also es geht dann daran, tatsächlich eine Lösung zu finden. Und was du gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt, um das vielleicht abzuschließen. Es müssen beide das Ziel haben, ein höheres Ziel als sich selber haben. Oder die eigene Partei oder einen eigenen Personenkreis, um eine wirkliche Lösung zu finden. Und da schließe ich jetzt noch den Kreis zur Fliegerei. Das haben wir nämlich gestern jetzt auch erst gehabt. Ist nicht das erste Mal, haben wir schon ganz oft gehabt. Wie werden denn Entscheidungen im Cockpit getroffen? Da gibt es ein Modell, das heißt Vordeck, F für Fakten, O für Options, R für Risks and Benefits, also Risiken und Vorteile, D für Entscheidung, E für Execution, also Ausführung, und C für Check, Kontrolle. Ist es die richtige Entscheidung? Wird die auch so durchgeführt, wie man sich das vorgestellt hat? Und wenn man dieses Modell durchgeht, wird man irgendwann zu einer Entscheidung kommen oder auch zu keiner. Weil dieses Modell funktioniert nur dann, wenn man A erstmal bei F einsteigt, bei Facts. Und sich auch auf diese Fakten einigen kann. Und das ist halt, wenn es um Meinungen, Ideologien, ethische Diskussionen geht, eigentlich fast nicht möglich, da auf Fakten einzusteigen. Und deshalb wird da viel anderweitig auch diskutiert.
Ich habe in dem Zusammenhang, um von dem Thema vielleicht langsam wegzukommen, ich habe eine Frage an dich.
Bitte.
Also es ist vielleicht eine fiese Frage, aber ich muss sie stellen aus journalistischer Sicht.
Okay.
Wie geht es dir als zukünftigen Piloten, wenn du die Vorfälle von Boeing, die ja nun nicht abreißen, neulich war ja schon wieder eine Notrutsche, die sich gelöst hat, wenn du das liest, als jemand, der potenziell auch in diese Flugzeuge irgendwann steigen muss oder wird? Wie geht's dir damit?
Es geht mir nicht sehr gut damit, aber es ist auch so, dass ich jetzt nicht sage, es geht mir schlecht damit. Ist mir das gleichgültig, wobei ich das durchaus mit einem wachen Auge beobachte. Noch betrifft mich das persönlich nicht. Ich fliege jetzt erstmal Embraer, das ist eine brasilianische Flugzeugbauer, und dann wahrscheinlich später um ein Airbus. Für eine ganze Zeit lang. Und in der Zeit kann sich sehr, sehr viel tun, und ich habe es auch nicht in der Hand, irgendwas dagegen zu machen. Das Einzige, was ich sagen kann, ich finde es nicht gut, wenn Geld über Sicherheit gestellt wird. Das ist das Einzige, was ich nicht gut finde.
Glaubst du, dass das wirklich der Grund ist?
Nein, ich habe mich damit nicht befasst und kann deshalb auch, jetzt kommen wir zu dem Punkt, nicht sagen, ich habe keine Untersuchungsberichte dazu gelesen, weil ich andere Sachen im Kopf habe gerade und es eben mich nicht direkt betrifft, ich quasi keine Handlungen für mich daraus ableiten kann. Das können Leute, die sich damit befassen, sehr viel besser.
Ich sage mal so, weil nämlich meine Beobachtung ist, weil auch so auf Boeing gerade eingedroschen wird, aber vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht betrifft das auch andere Flugzeuge, von denen ich das einfach nicht abgespeichert habe. Also ich habe das Gefühl, es betrifft vor allem schon länger im Betrieb befindliche Flugzeuge, dass sich da bestimmte Teile momentan lösen.
Sind auch neue.
Okay, gut, dann hat sich der Punkt erledigt, dann streichen Sie das Letzte. Weil für mich wirkt es eher so, wie als ob in der Wartung, also so nach dem Motto, das hat 20 Jahre gut funktioniert, das Flugzeug, und irgendwann gibt es dann einfach Materialermüdung, die man vielleicht nicht unbedingt mitkriegt, dann ist es das nicht, dann streicht das. Okay, dann Herr Stett, wir müssen mal ein bisschen in die Sachen kommen. Wir haben ja noch überhaupt keine Kategorie abgefrühstückt, aber trotzdem sind wir schon fast bei einer halben Stunde Redezeit. Wir müssen mal aus der Knete kommen. Drei Dinge, die zu teuer sind im Moment.
Ja, Butter. Also sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass Butter im Grunde oder Molkereiprodukte zu günstig sind, ja, aber es ist schon heftig, dass es doch mal wieder richtig im Preis gestiegen ist. Relativ gesehen ist es zu teuer. Obst und Gemüse. Lebensmittel grundsätzlich. Also es ist wirklich dermaßen im Preis gestiegen im Vergleich zu den Gehältern und Abgaben, die man weiterhin zahlen muss. Sind Lebensmittel relativ teuer geworden.
Okay, dann lass uns das kurz differenzieren. Findest du, die Lebensmittel sind zu teuer oder findest du, die Löhne sind zu gering? Weil wenn
sind zu gering.
Genau, also wenn du...
Und die Abgaben zu hoch, also
Lebenshaltungskosten
grundsätzlich.
Weil wenn du nämlich schaust, ich finde eigentlich die Lebensmittelpreise angemessen, insofern, das ist eine unpopular Opinion, da bin ich mir sehr bewusst darüber, weil wir über Jahre ein Dumping der Preise gesehen haben in eine Richtung, wo es dann wirklich irgendwann immer zu Lasten von den Leuten ging, die entweder auf den Plantagen das Zeug gepflügt haben oder das zusammengebaut haben. Also irgendwo gab es dann immer jemanden in der Kette oder den Bauern, die zu wenig gesehen haben. Nun ist die Frage, was von den Preiserhöhungen kommt denn auch wirklich da an bei denen? Das vermag ich nicht zu sagen. Es kann also sein, dass das natürlich trotz der Erhöhung der Preise überhaupt nichts bringt. Trotzdem finde ich es aber insofern, glaube ich, eine ganz gute Sache, als dass man bewusster auswählen muss. Man muss bewusster gucken, was kaufe ich. Und in einem Sortiment, wo 30 Dinge unter einen Euro kosten, ist es im Prinzip egal, was ich kaufe. Und ich glaube, dass man sich dann auch sehr bequem einfach hinstellt und das, also wenn ich von mir aus gehe, ich würde es so machen, dass man sich relativ bequem dann auch hinstellt und einfach irgendwas kauft. Wenn ich jetzt sehe, keine Ahnung, Bio-Eier sind deutlich teurer als, keine Ahnung, Käfighaltung, dann würde ich mich trotzdem, wenn ich mir das finanziell leisten kann, das ist die einzige Einschränkung, die ich da gehen würde, weil das natürlich unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch, würde ich trotzdem immer auf die Bio-Eier gehen, auch wenn sie teurer sind. Und das, also eigentlich finde ich,
find
also
wir, find, wir können uns das leisten.
Aber ja, genau, deswegen sage ich, also es kommt auf die individuelle Situation an, aber im Sinne dessen, dass ich mir Gedanken machen muss, was kaufe ich, finde ich das eigentlich nicht verkehrt.
Genau, aber es ist wie gesagt so, es haben auch sehr, sehr viele Leute nicht den Zugang zu dieser Bildung, sich darüber Gedanken machen zu können. Also weil ich will es nicht schlecht reden, es ist einfach so, viele haben den Zugang nicht bekommen.
Ja, das ist richtig, aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, wenn, jetzt um bei dem Eierbeispiel zu bleiben, wenn ich Eier für 69 Cent sehe und Eier für 2,59, dass man vielleicht sich dann die Frage stellt, warum ist denn das eine so billig und das andere so teuer? Das wäre
wir,
die Hoffnung.
Wir tun das, aber es gibt Leute, die das nicht tun.
Das ist richtig.
Also viele, sehr, sehr viele.
Speaking
of which. Die einfach nur froh sind, dass sie das bekommen für diesen Preis.
Ich war gestern einkaufen.
Einfach glücklich sind darüber.
Am Vorabend des Feiertages. Und da war schon so eine feiertagige Stimmung im Aldi. Das hat mich irgendwo, habe ich das jetzt gerade gesagt, im Aldi? Also ich war bei Aldi. Da war so eine feiertagige Stimmung. Irgendwie alle haben so mit allen da irgendwie Scherze gemacht. Das fand ich irgendwie ganz nett, aber auch ein bisschen stressig. Weil dann auf einmal auch so von Leuten vor dir, die du nicht kanntest, dein Einkauf ausgewertet wurde. Und ich stand so daneben und dachte, ey, sag mal, hallo?
Hallo?
Aber wie ich dann so bin, ich bin ja dann auch nicht auf den Mund gefallen, ich scherze dann mit bei sowas. Aber wenn du gesehen hast, was eingekauft wurde, alter Falter, also da war vom Sixpack Goldkrone über ein 12-Pack Bier, über 14 Dosen Sternburg, war da wirklich alles dabei. Da
24 fragt man sich, Dosen Red Bull.
Ja, da fragt man sich wirklich, ob die Feiertage wirklich nur da sind, um sich ordentlich einen in die Rüstung zu römern. Das ist echt, also nicht feierlich, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich krass. Also, hinterfragt man das nicht auch mal? Also, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt mir dafür so ein bisschen das Verständnis. Also, ich will das nicht verurteilen. Versteht das nicht falsch. Ich verstehe, dass das auch Spaß macht und dass es für manche auch die einzige Möglichkeit ist, sich mal einen in den Leuchtturm zu kippen. Aber, das wirkt so unreflektiert, wenn es alle machen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, das war jetzt kein Zufall.
Es kann gut sein, dass ich auch heute, dass da gewisse Quellen fließen.
Das ist ja auch kein Problem. Also, ich weiß, wie gesagt, ich verurteile das überhaupt nicht, aber es fällt halt auf. Du stehst halt am Vorabend des Feiertages im Supermarkt und der Einkauf vor dir ist eine Flasche Pfeffi und drei Bier. Der Einkauf hinter dir ist ein Sixpack Bier. Der Einkauf dahinter sind 12 Nordhäuser Doppelkorn, ja, also kleine. Also, du hast das Gefühl, es gibt nur noch Alkohol. Die Leute ernähren sich an dem Tag nur von Alkohol.
Also es hat einen relativ hohen Brennwert, habe ich mir sagen lassen.
Ja, damit kann man, glaube ich, auch Feuer anzünden, apropos Brennwert. Egal. Okay, haben wir geklärt. Wir hatten eine Frage der Woche letzte Woche und wir haben auch da wieder zahlreiche Zuschriften gekriegt, von denen ich hier mal exemplarisch 5 vorlesen werde. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was macht euch Freude? War die Frage letzte Woche. Und wir haben hier so wunderbare Antworten gekriegt wie Familie, Freunde, Natur, Musik, Kultur, Humor, Yoga und wöchentlich euren tollen Podcast. Also, das wirkt jetzt vielleicht so, aber es war jetzt eigentlich nicht als Phishing for Compliments gemeint. Auch diese liebe Nutzerin, liebe Grüße, schreibt euren Podcast zu hören. Dann gibt es hier noch Freunde, Musik, Sonne oder zu wissen, dass man in der Woche nur maximal 2 Tage am Stück arbeiten muss. Ja, das kann ich sehr nachvollziehen. Das würde mir auch Freude machen. Und dann kam aber natürlich auch Singen im Chor. Ja. Mhm. Schöne Antworten. Ja. Und ich möchte da gleich die Frage dieser Woche anknüpfen, passend zu den Temperaturen, wobei es eigentlich schon fast überholt ist. Die Frage der Woche ist, was ist für euch Frühling? Also was bedeutet Frühling für euch? Ja, da sind wir sehr gespannt auf eure Zuschriften. Da haben wir das. Dann habe ich wieder ein schönes falsches Zitat aufgeschnappt diese Woche. Wobei ich da, das muss ich einschränkend sagen, nicht ganz abstrahieren kann, ob es Absicht war oder ob es passiert ist. Ja, aber ich fand es schön. Das Zitat ging nämlich, wer im Glashaus sitzt, der werfe den ersten Stein. Und dann muss ich ja sagen, das kann ich nicht empfehlen.
Nee. Sehr, ja. Sehr gut.
So ist das.
Ja, es ist wie der Elefant auf der Kloschüssel.
Ja, genau. Mhm. ein Porzellanladen quasi. Hat mich noch eine Frage erreicht zum Thema Decken in der Musik. Das hat nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun, sondern geht ums Singen, eine besondere Gesingstechnik, eine besondere Gesang. Das ist ein schöner Folgentitel, oder? Gesingstechnik?
Ja.
Warte, das muss ich mir aufschreiben, das habe ich sonst in einer Minute wieder vergessen. Gesingstechnik. Gab es übrigens gestern auch einen schönen Versprecher. Wir hatten gestern unser großes Team-Meeting beim A Cappella-Team, um sozusagen die letzten Sachen noch zu klären und bestimmte Dinge vorzubesprechen. Da hat jemand schön das Wort Feedback-Meeting verdreht.
Feedback?
Zu Meatback-Feeding. Das war auch schön. Das hatte so was Fleischiges auf einmal gleich. Finde ich eigentlich fast noch schöner, aber wollen wir nicht lieber das als Folgentitel nehmen?
Meatback-Feeding. Ja, das gefällt mir. Das ist sehr lustig.
Okay. So ist das. Also Decken beim Singen. Da geht es darum, dass in der italienischen Oper wird ja oft so gesungen, ja, also gefühlt. Das war jetzt schlecht vorgemacht, aber so in der Art, ja. Und die Frage war, warum? Also es bezieht sich auf ein Video, was mir bei Instagram geschickt wurde, wo also ein Sänger vormacht und sagt, das ist nicht der Sound, den Verdi oder Puccini sich gewünscht haben, sondern die wollten einen gedeckten Sound und dann nochmal richtig vormacht. Der Unterschied ist ganz einfach der, erstens klingt es dunkler, was oftmals die Männerstimme weniger penetrant macht. Also Puccini war und auch Verdi waren beide keine Fans von diesen, ich sag mal, alte Musik eng geführten Stimmen. Vielleicht kann man sich da was drunter vorstellen jetzt. So englische Barockgruppen haben oft so diese sehr, sehr nasalen Höhen, diese metallischen Höhen. Bei Puccini und Verdi war das so, dass die es gerne ein bisschen runder und wärmer haben wollten, auch in der Höhe. Das ist der ästhetische Aspekt. Das andere ist aber der technische Aspekt. Wir haben es mit massiv riesigen Orchestern zu tun. Also mit Orchestern, wo auch wahnsinnig viel Blech dabei ist. Und da die ganze Zeit nur, ich sag mal, durch die Nase zu fädeln, das klingt jetzt ein bisschen despektierlicher, als es gemeint ist, das ermüdet die Stimme, weil man dann auch wahnsinnig viel körperliche Arbeit braucht, damit es nicht auf die Stimme selber geht. Was man also macht, ist, man stellt mehr oder weniger bewusst den Kehlkopf tief, ja, also hat ein bisschen mehr diesen Ansatz. Also es fühlt sich dann so ein bisschen an, als würde man gähnen oder wird auch gerne in der Musikpädagogik der Begriff der heißen Kartoffel benutzt, wie man da hinten im Hals hat, um dem einfach ganz viel Raum zu geben. Und nimmt damit der Stimme Druck. Also man entspannt damit im Prinzip die Stimmlippen. Was dafür sorgt, dass man sich nicht so schnell festsingt und insgesamt einen entspannteren Sound bei, sagen wir mal, ähnlich hoher Strahlkraft entwickeln kann, wenn man es technisch richtig macht. Das ist eine Gesangstechnik, die vor allem halt in Italien über mittlerweile Jahrzehnte, um nicht zu sagen fast ein Jahrhundert, kultiviert ist und eben in der italienischen Oper eigentlich zum guten Ton gehört, eben ähnlich wie ein Nicht-Vibrato-Ton in der Barockmusik heute zum guten Ton gehört, also nicht zu vibratöser Ton. Diese Technik sorgt halt dafür, dass die Stimmlippen relativ frei schwingen können, auch bei relativ großem Anblasdruck. Wobei Druck immer ein falsches Wort ist beim Singen. Ich hoffe, das bringt ein bisschen Licht ins Dunkel und hat auch für die, die es nicht, die sagen wir mal nicht vom Fach sind, ein bisschen einen Mehrwert. Aber das wollte ich noch kurz erklären, weil die Frage aufkam. Wenn es da Rückfragen gibt, gerne nochmal fragen. So, das war das und damit bin ich im Grunde auch mit meinem Zettel für heute durch. Ich habe da noch eine Empfehlung. Herr Stett, hast du noch einen lyrischen Akkus für uns rausgesucht in der Zwischenzeit?
Ja, ich habe einen rausgefunden.
Ausgezeichnet. Mhm. Dann würde ich jetzt noch meine Empfehlung vom Stapel lassen. Das ist natürlich, wie könnte es anders sein, immer noch das A Cappella Festival. Das läuft ja, wenn ihr das hört, erst seit 2 Tagen. Da gibt es noch ganz viele Konzerte zu hören und zu sehen. Unter anderem Mexikaner, unter anderem Filipinos, unter anderem Schweden. Da gibt es also ganz viel zu entdecken. Oder halt einfach das Abschlusskonzert als Kaleidoskop des Ganzen. Das würde ich euch dringend ans Herz legen. Deswegen kommt dahin. Es ist sehr gut. Jetzt Herr Stett mit dem lyrischen Erguss. Ich wünsche euch eine elefantöse Woche. Genießt die Sonne, solange sie da ist. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche.
Ja, dem schließe ich mich an. Eine wunderschöne Woche. Alles Gute. Und immer schön rechts fliegen. Ich habe tatsächlich bei Google eingegeben, lyrischer Erguss. Und Folgendes habe ich rausgesucht. Ein Gedicht von Ingrid Baumgart-Fütterer. Es heißt, lyrischer Erguss zur nachtschlafenden Zeit. Nennenswertes will mir nicht einfallen. Ich tu mir schwerlich keinen Gefallen. Indem ich hin und her überlege, wie ich bahne kreative Wege in mein allzu träges Poetenhirn. Der Geist schläft fast ein hinter meiner Stirn, die Stunden schleichen zäh wie Teer dahin und mir kommt nichts Gescheites in den Sinn. Kerzen aus Bienenwachs sind abgebrannt, den Stift halte ich immer noch in der Hand, auf dem Papier herrscht gähnende Leere, immer spürbarer wird die Bettschwere. Plötzlich durchpulst mich eine Energie und ich fühle mich lebendig wie nie, voller Leidenschaft, die Muse mich küsst. Schnell baut sich auf ein Gedankengerüst, drumherum viele Ideen sich ranken, meine Moral bringt sie ins Wanken. Ich schreibe wie in Trance, Blatt für Blatt voll, jede Zeile gelingt mir, einfach toll. Letztlich entsteht eine Liebesgeschichte und die dazu passenden Gedichte. Von Herzen ich meiner Muse danke, schlaftrunken ich ins Schlafzimmer wanke. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.